Meta hat ja in den letzten Jahren eine ganz spannende Reise hingelegt. Früher natürlich der große Shootingstar unter den Tech-Startups. Dann in den letzten Jahren so ein bisschen unter die Räder gekommen, sowohl wirtschaftlich als auch so ein bisschen vom Image. Und im Augenblick sieht es wieder ganz gut aus. Das heißt, da werden wir einfach mal drüber sprechen, wie sich eben auch das Image der Company und auch von Mark Zuckerberg so entwickelt haben, was wir von Meta so für die Zukunft erwarten. Hallo, Tumay.
Hey, Theo. Ja, Meta, ehemals Facebook, das war ja irgendwie in den letzten Jahren tatsächlich so ein bisschen, ja, skandalträchtig. Es gab eigentlich gar nicht so viele Skandale, aber irgendwie hat das Image sehr gelitten. Da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Fangen wir erstmal damit an, was hat sich denn in den letzten 12 Monaten getan? Wir haben ja auf Meta jetzt nicht so intensiv geschaut wie auf andere Unternehmen. Das werden wir jetzt in dieser Folge machen.
Generell kann man sagen, dass Meta als Social Media Company natürlich an total vielen Fronten zu kämpfen hat. Das eine ist natürlich so ganz konkret der Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok. Ne? Also benutzen Leute überhaupt noch Instagram Reels? Benutzen Leute überhaupt noch Facebook? Oder ist die Jugend schon abgewandert? Also ist sie auf jeden Fall, aber wer benutzt sonst denn noch Facebook? Hat vielleicht Facebook, Meta zu viel Macht? Haben die vielleicht einen schlechten Job gemacht, wenn es um so Themen ging wie Wahlmanipulation? Werden unsere Kinder und Jugendlichen hinreichend geschützt vor den Folgen von Social Media? Das heißt, da gibt es halt irgendwie ganz viele Punkte, die letztendlich die Wahrnehmung von Meta und auch das Geschäftsmodell natürlich total stark beeinflussen können. Und dazu kommen natürlich auch noch neue Technologien, wie jetzt zum Beispiel Metaverse, künstliche Intelligenz. Und bei all diesen Themen, da muss Facebook natürlich am Ball bleiben. Und gerade bei Mark Zuckerberg finde ich das so cool, weil viele von uns haben ja vielleicht auch diesen Film gesehen, The Social Network, wo man ja so leicht fiktiv ja den Werdegang auch von Mark Zuckerberg gesehen hat. Also damals eben noch wirklich als 18-, 19-Jährigen in Harvard, wie er eben Facebook gegründet hat. Und deshalb haben wir immer so ein Bild von ihm so im Kopf, ne, so als so den Nerd. Dann, glaube ich, hat das Image, glaube ich, in den letzten Jahren relativ stark gelitten. Auch weil, ne, Facebook ja ganz stark instrumentalisiert worden ist, auch in den USA, ganz viel mit in der Politik. War Facebook und auch Social Media dafür verantwortlich, dass Trump gewählt worden ist, dass sich die Jugend radikalisiert? Also ganz viele verschiedene Themen, glaube ich. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr spannend, die auch so ein Stück abzuarbeiten, um mal zu gucken, okay, was davon ist eigentlich so das alte Narrativ? Was davon stimmt immer noch? Und wo hat sich vielleicht auch Zuckerberg und auch die Company wirklich verändert?
Also ich kann dir ja mal so einen ganz kurzen, punktuellen Galopp durchgeben, wie ich Facebook jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Als es aufkam, dachte ich zuerst, was ist denn das für ein Mist? Ja, es ist noch eine Plattform, wer kennt wen oder MySpace oder keine Ahnung, irgendwie gab es da ja mehrere solche Plattformen, StudiVZ und so weiter. Und dann kam Facebook. Und irgendwie wurde ich dann zur totalen Power-Userin. 8 Jahre lang oder so habe ich das sehr, sehr gerne genutzt, habe mich auch sehr verbunden gefühlt mit meinen ganzen Freunden. Und irgendwie ja, hat sich das dann schleichend so ein bisschen verändert. Man hat immer weniger von seinen eigenen Freunden mitgekriegt. Es wurde, wie du schon gesagt hast, instrumentalisiert. Es gab viele Gruppen. Plötzlich hatte es so ein bisschen so ein Feeling von, ja, irgendwie versuchen viele politische Gruppen oder Hate-Gruppen oder keine Ahnung wer, über Facebook Leute zu erreichen. Und auch, weil du Mark Zuckerbergs Image angesprochen hast, ich hatte den auch irgendwie so als Wunderknabe zuerst so wahrgenommen, der hier seine Vision verwirklicht, volles Genie ist, ja, da einer dieser allerersten krassen Startups gegründet hat. Das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und dann kamen plötzlich lauter so Memes raus, die ihn als, ja, so ganz komischen, roboterhaften, avatarartigen, gefühlskalten Typ da porträtiert haben. Und das ging irgendwie so nie richtig weg. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt gekommen ist, dass sein letztes Image so roboterhaft geworden ist. Es wurden auch immer so ganz unvorteilhafte Bilder von ihm veröffentlicht und mit ganz unvorteilhaften Sprüchen. Ja, das ist so das, was ich jetzt so von Facebook in Erinnerung habe. Und natürlich dieser krasse Wechsel mit dem Namenswechsel Meta, dass sie jetzt dann komplett von dieser Social-Media-Plattform als alleinigem Produktimage weg wollen und sich als Metaverse-Company aufstellen wollten, was ja glorreich schiefgegangen ist, als diese ganze Metaverse-Geschichte einfach ja untergegangen ist.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz guter View, auch vielleicht von außen, weil du ja, ich sag mal, jetzt sozusagen ja kein Tech-Analyst in dem Sinne bist, ja, sondern dich dafür interessierst und halt die Produkte benutzt. Aber wenn es halt nicht mehr spannend ist, benutzt du es auch nicht mehr. Und bist jetzt ja zum Beispiel jetzt auch nie so stark auf den Instagram-Zug aufgesprungen, weil du da ja zum Beispiel auch lieber TikTok benutzt hast, wenn es halt um Short-Videos geht.
Genau, also ich habe Facebook dann auch einfach aufgegeben, 2019, weil mir das zu viel Zeit gefressen hat. Seitdem ist da ja auch viel passiert auf dieser Plattform. Ich finde mich gar nicht mehr zurecht. Also vorher war das sehr, sehr simpel zu benutzen. Man konnte einfach nur irgendwas posten und Leute haben drauf kommentiert. Und dann gab es vielleicht irgendwann noch Gruppen. Jetzt gibt es ja Marketplace und bla und was weiß ich, was alles. Ich weiß nicht. Also ich hatte sogar ein Problem, da einen Post zu machen, als ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin und da beruflich wieder damit arbeiten sollte. Alles verändert aus meiner Sicht, ja. Und ich benutze es einfach aus Zeitgründen nicht mehr. Und natürlich benutzen wir es an der Uni auch nicht mehr so stark wie früher zur Studierendenrekrutierung, weil da einfach keine Studieninteressierten mehr rumhängen. Das hat ja auch irgendwie jetzt ein bisschen das Image, dass es ein bisschen so ein Rentnertreff ist. Und wir wissen ja, unsere Elterngeneration, die 70-Jährigen, die hängen auch auf Facebook rum. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie resilient die jetzt gegen die schon erwähnte Manipulation durch verschiedene Gruppen sind, ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber ja, also von diesem hippen, jungen Medium oder Plattform, von dieser jungen Plattform hin zu einer ja sehr alten Userbase. Diese Entwicklung ist ja auch etwas, was jetzt ja der Plattform nicht so gut getan hat und auch vielleicht dem Image von Facebook nicht.
Das Interessante ist halt auch, dass für die meisten, ich sag mal Leute unter 50, Facebook auch gar nicht existiert. Also jetzt gar nicht mal jetzt irgendwie böse oder gehässig gemeint von wegen, hör, das ist so uncool und wir sind viel cooler, sondern spielt halt einfach keine Rolle, ja. Also die meisten Leute, die sagen, die würden noch nicht mal bewusst sagen, sie nutzen es nicht.
Also nutzt noch jemand Facebook? Oder global ist es so ein westliches Ding? Ist es ein deutsches Ding, dass es nicht mehr so genutzt wird? Und global gesehen, ist das noch eine sehr starke Plattform? Oder wie ist das überhaupt? Also du merkst, ich weiß das nicht mal.
Da gibt es unterschiedliche Trends. Also auf der einen Seite, die Zahlen sind halt irgendwie schon, dass Facebook, ich glaube, 3 Milliarden Nutzer hat. Ja, also Facebook
aktive
Meta meine ich jetzt.
Oder
Meta.
Ja, genau, oder Datenleichen. Ja. Aktive Nutzer.
Nee, das dürftest du gar nicht ausweisen. Also okay. Das würde auch keiner ausweisen. Da ist immer noch so ein bisschen die Frage, ob du jetzt über Monthly Active Users sprichst oder Daily Active Users oder Weekly Active Users. Daily ist natürlich immer am besten. Monthly bedeutet ja im Prinzip, okay, die waren jetzt einmal im Monat drin. Aber diese Family of Apps, also quasi Facebook, WhatsApp, Instagram, aber auch Messenger, genau, das wird ja immer als Family of Apps bezeichnet. Die haben halt irgendwie über 3 Milliarden User und wächst komischerweise immer noch in kleinen Prozentzahlen, aber absolut gesehen natürlich noch Riesenzahlen. Und auf Facebook, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber sagen, weil ich das jetzt nicht so im Fokus habe. Wir werden gleich mehr über Instagram und so sprechen. Aber es scheint so, als ob es da immer noch viele Menschen gäbe. Vielleicht nicht unbedingt die jungen, hippen Leute, aber dass eben solche Sachen wie jetzt Marketplace oder diese Gruppen, dass die halt immer noch die Leute dazu bringen, auf die Plattform zu gehen. Wobei ein wichtiger Trend ja auch ist, dass viele Leute ja gar nichts mehr sozusagen sharen. Also früher haben die Leute ja halt Beiträge geteilt. Das ist dann ja irgendwann eher in Instagram Stories abgewandert. Und jetzt wird ja ganz vieles einfach in solchen Gruppenchats geteilt. Also auch das, was wir vielleicht früher noch auf Facebook geteilt hätten, damit es vielleicht jemand aus der Familie sieht. Da haben wir ja einfach unsere eigene WhatsApp-Familiengruppe und würden es eben da posten. Das heißt, ganz viel von dem, was früher auf Social Media gepostet worden ist, wandert jetzt einfach in Groupchats ab. Aber da Facebook ja schlau genug war, um damals WhatsApp zu kaufen für 20 Milliarden Dollar, ist es für die auch kein Problem. Das heißt, man kann über Meta sagen, was man möchte. Die machen auch manchmal Sachen, die nicht funktionieren, so wie vielleicht Metaverse. Aber die machen halt einfach ganz viel. Und dann kommt halt dabei trotzdem rum, dass ihnen halt Instagram gehört, was halt jeder benutzt. Und WhatsApp, was halt jeder benutzt. Die nächsten Schritte werden dann eben künstliche Intelligenz sein.
Ja, das ist gut, dass du das auf jeden Fall mal so darstellst, weil im Endeffekt ist Facebook auch nur eine Social-Media-Plattform von mehreren. Und was mich jetzt aber wundert, ist, dass Instagram im Gegensatz zu WhatsApp ja überhaupt kein Image-Problem hat. Also es gehört ja alles zu Meta. Facebook hat das Riesen-Image-Problem. Wow, Datenkrake, Datenleck und so weiter. Und wenn man da irgendwas Persönliches draufstellt, wird man so ein bisschen ja gehatet, hatte ich das Gefühl früher. Oder wurde man so ein bisschen gehatet. So, ja, was fällt dir ein, da irgendwie Bilder von deinen Kindern zu posten? Weißt du denn nicht das? Bla, 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 bla und so weiter. Ja, und geltungssüchtig, dass man hier ständig postet, wo man ist und so weiter. Und das passiert auf Instagram ja nicht. Also auf Instagram ist vielmehr so eine Wohlfühl-Community, habe ich den Eindruck. Da wird auch über die Weiterverwendung dieser Daten, die man da teilt, auch nicht ganz so krass geurteilt, wie wenn man es auf Facebook tut. Was ich gehört habe, ist, dass viele das gleiche Datenproblem mit WhatsApp haben. Also man erntet auch ein bisschen Hate, wenn man privat Kinderbilder rumschickt auf WhatsApp in geschlossenen Gruppen oder zu Freunden. Da kriegt man dann auch von einigen Gruppen so ein bisschen Gegenwind, dass man doch bitte auf Threema oder Signal oder irgendeine sichere Messenger-Plattform umsteigen sollte, weil ja, Datenkrake und so weiter. Also wie kommt denn das, dass diese Plattformen, die ein und derselben Company gehören, so unterschiedlich wahrgenommen werden?
Also das mit WhatsApp, was du gerade berichtet hast, das habe ich noch nie gehört. Also ich glaube, dass es gibt. Ich glaube ja, dass es gibt, aber ich muss sagen, fast mit allen Personen, mit denen ich über WhatsApp verbunden bin oder mit denen ich texte, sind mehr oder weniger auch Freunde oder Bekannte. Das heißt, ich bin halt ganz wenig jetzt irgendwie in, ich sag mal, Group-Chats mit Leuten, die ich nicht kenne oder sowas. Ja, ich bin jetzt in keiner Fußball- oder NFL-WhatsApp-Gruppe mit irgendwelchen Unbekannten oder sowas. Ja, und da würde ich logischerweise dann irgendwie auch keine privaten Bilder teilen. Ich glaube, diese ganze Threema- und Telegram-Welt, die ist viel, viel größer, als ich das vielleicht wahrnehme, weil ich kein User davon bin. Das heißt, da habe ich vielleicht so ein bisschen einen Blindspot. Ich finde die Leute immer so ein bisschen nervig, ja. Für mich sind es immer so Verschwörungstheoretiker, die dann immer sagen, geh doch auf Telegram und so weiter, ja. Aber Klaus hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber zu deiner Frage, das sind halt komplett unterschiedliche Produkte, komplett unterschiedliche Plattformen mit ganz anderen Usern, ja. Ich glaube, es sind ehrlich gesagt auch ganz andere Teams, die auch die Plattform betreiben. Das heißt, es sind halt zufällig, halt alle Teil von Meta. Klar teilen sie sich natürlich auch Technologie. Klar haben die gleichen Eigentümer so gesehen oder halt Top-Management mit Mark Zuckerberg. Aber man kann es halt nicht wirklich vergleichen. Das Thema bei Facebook ist ja, dass du ja die meisten Leute da ja kennst, mit denen du connected bist. Das heißt, es sind ja irgendwie vielleicht Familienmitglieder, alte Schulfreunde und so weiter, ja. Das heißt, da kommst du natürlich viel eher in das Thema rein, dass du vielleicht private Bilder postest oder dass du dich da mit deinem radikalisierten Onkel irgendwie streitest, der jetzt irgendwelche Beiträge postet über, was weiß ich was, ja, über Verschwörungstheorien oder so. Das gibt's halt auf Instagram einfach gar nicht, weil da halt sozusagen Konsens ist, okay, wir folgen da einfach irgendwie Influencern und wir folgen halt Content-Creatern. Das ist ein ganz großer Unterschied, ja. Also bei Facebook folgst du ja, also da folgst du ja noch nicht mal, da bist du ja connected einfach mit Friends and Family, zumindest früher. Und deshalb hat es halt viel mehr Potenzial für Streit oder dass halt irgendwelche News gepostet werden, die dich irgendwie wütend machen oder so. Und du hast ja keinen Einfluss drauf, dass wenn du jetzt irgendwie mit deinem Onkel connected bist und der postet halt irgendwie nicht den Quatsch, dann siehst du das ja mehr oder weniger und dann sagst du, oh, mein Onkel, schrecklicher Mensch, warum ist der nur so schrecklich geworden oder so.
Ja, da fällt mir auch ein, dass jetzt, wo du es gerade sagst, es sind ja nicht nur die Freunde, ja, sondern du konntest ja einstellen, Freunde von Freunden, also Friends von Friends und dann wird das Ganze ja viel größer. Und dann kennst du die Person vielleicht gar nicht. Du siehst nur, du hast irgendwie einen gemeinsamen Freund, der vielleicht aber auch nur ein Kollege ist. Und dann wird irgendwas gepostet, das dich auf irgendeine Art und Weise antriggert.
Ein weiterer Punkt ist, dass Facebook von vielen ja auch genutzt wird als eine Art Newsfeed. Also Newsfeed auch für Nachrichten. Und dass du halt sagst, okay, da abonniere ich halt verschiedene, ja, ich sag mal, Blogs oder Nachrichtenquellen. Mhm. Und dann kannst du ja als Person dann ja auch Artikel sharen oder auch kommentieren. Und auch da wieder, da gibt es halt irgendwie so einen politischen Artikel und dann teilt den halt irgendjemand und dann schreibt oder kommentiert irgendjemand und dann bekommst du ja irgendwie mit, XY ist dafür, dass alle Kinder abgeschafft werden oder sowas, ja. Mhm. Facebook hat halt auch daraus gelernt, diese Art von Engagement hört sich für die erstmal gut an, weil, ne, dann gehen die Leute auf die Webseite und wenn sich Leute streiten, ist es ja auch Engagement und dann ist es irgendwie Watchtime oder Leute kommentieren halt und so. Aber es ist halt eine negative Art von Engagement. Also da fühlen sich Leute halt total schlecht, nachdem sie es benutzt haben. Und auch die Werbekunden haben ja auch keinen Bock, da irgendwie aufzutauchen. Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie so ein Lifestyle-Produkt verkaufe, habe ich ja keinen Bock, da jetzt irgendwie aufzutauchen zwischen irgendwelchen Streitereien oder sowas. Und ich glaube, deshalb hat Meta auch irgendwann gesagt, okay, dieses Thema Politik und Nachrichten, darauf haben wir überhaupt keinen Bock mehr. Das werden wir auch in unserem neuen Produkt, dieses Threads, was ja dieses Art Twitter ist, auch überhaupt nicht mehr spielen. Da haben sie halt quasi gelernt aus dieser ganzen Episode, aus US-Wahlkampf, Cambridge Analytica und so weiter. Und gerade auf Instagram ist ja so, dass man ja einfach nur Content-Creatern folgt. Das heißt, dass du ja selbst im Griff oder unter Kontrolle, wem du da folgst. Ich muss sagen, ich habe auf Instagram halt auch nur triviale Inhalte so gesehen, ja. Da folge ich halt irgendwelchen Brands, irgendwelchen Food-Creatern, irgendwelchen Influencern, irgendwelchen Klamottenmarken oder sowas, irgendwelchen Food-Accounts. Das heißt, da gibt's eigentlich halt nur seichte Unterhaltung. Aber wenn ich es mir halt angucke, ist es im schlimmsten Fall halt so, dass ich halt meine Zeit vertan habe. Im zweitschlimmsten Fall, dass es dann halt mega kommerziell wird und ich dann irgendwie zu viele Sachen kaufe oder zu viel an Kommerz denke. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, sind ja schon Leute, die dann vielleicht auch so Mental Health Probleme bekommen, weil sie irgendwie sagen, hey, ich bekomme ständig vor die Nase gehalten, dass all meine Freunde irgendwie ein cooleres Leben haben als ich und reicher sind als ich und weiß nicht was machen, eine krasse Hochzeit feiern.
Auf den Bahamas chillen und keine Ahnung, fette Autos fahren und so weiter, die sie vielleicht nur für dieses eine Bild ja gemietet haben für eine Stunde, um einen Post abzusetzen. Also da gibt's ja auch genug Behind-the-Scenes oder Enthüllungsstories, wie solche Bilder dann tatsächlich auch ja in real life dann aussehen oder wie das echte Leben von solchen Influencern ist. Aber klar, also das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, diese Reality Distortion, aber natürlich noch weit entfernt von dem negativen Impact, den ja der Aufenthalt auf Facebook hatte, auf die emotionale Gefühlslage, also auf die Emotionen der Menschen. Und ich hatte das Gefühl, bei Instagram ist es so, weil es eben eine Foto-App war am Anfang. Also ganz am Anfang war es ja, glaube ich, tatsächlich nur als reine Foto-App gedacht, oder? Also korrigier mich, wenn das falsch ist, wo Leute dann ein paar Filter drauf machen konnten, Fotos sharen konnten und dann angefangen haben, ja, so ihre Eindrücke ihres Tages zu teilen. Und besonders gut gelaufen sind natürlich solche Fotos, die besonders ästhetisch waren, die ein gutes Gefühl verursacht haben, die was Cooles gezeigt haben. Dass es jetzt so eskaliert ist mit diesem ganzen krassen Lifestyle und total bearbeitete Fotos und so weiter, ja, ist jetzt halt einfach eine Entwicklung gewesen, als dann Produkte dazu kamen, nehme ich mal an. Aber prinzipiell habe ich das Gefühl, dass Instagram schon mehr so eine Art Ästhetik transportieren soll, Lifestyle, es einfach schön sein soll auf Instagram.
Das auf jeden Fall. Das hat man ja früher auch mal gesagt, ne? Irgendwas soll Instagrammable sein. Wobei diese Instagram-Ästhetik auch schon so ein Stück weit out ist, ja, habe ich mir sagen lassen. Also das okay. Halt mit diesen ganzen Filtern und so und diesen ganzen geposteten Bildern, dass es halt so ein bisschen albern ist. Da wird dann immer gesagt, ja, das sind so Millennials, ja, nur Millennials machen sie das. Spannend ist ja auch, dass bei Instagram diesen Feed, diesen Fotofeed benutzt halt auch niemand mehr eigentlich. Also es gibt jetzt ja verschiedene Arten, Instagram zu nutzen. Du kannst halt entweder, ich sag mal, diesen Bilderfeed nutzen. Du kannst dir die Videos anschauen, also Reels. Du kannst das Ganze als eine Art Messaging-Plattform benutzen mit Direct Messages. Oder du benutzt halt die Stories. Und ich habe auch letztes Mal so eine Umfrage gemacht, irgendwie auch bei meinen Instagram-Followern oder der Instagram-Community. Da haben halt auch die meisten gesagt, okay, sie benutzen eigentlich primär die Stories. Das heißt, ja, diesen normalen Feed, den guckt sich eigentlich keiner mehr an.
Ja, das ist spannend, weil das ist ja quasi das Ursprungsprodukt, von dem ich gerade gesprochen habe, dieser Fotofeed. Was ich beobachtet habe oder ja, was ich manchmal höre tatsächlich von Schülern oder sehr jungen Leuten, Studenten und Studentinnen, die sprechen teilweise in der Straßenbahn darüber, kann ich ein Instagram haben oder ja, es kommt raus, dass sie sich tatsächlich eher die Instagram-Kontaktdaten hin und her schicken, wie jetzt ja irgendwie eine Telefonnummer, um sich über Messenger auszutauschen. Also das hat mich jetzt überrascht, dass Instagram, obwohl es so alt ist, in Anführungsstrichen, und so eine ja recht etablierte App ist, die wir von den Anfängen noch kennen, jetzt auch bei der jungen Generation so angesagt ist. Also das hat sich ja wirklich extrem gut entwickelt, oder?
Instagram ist halt spannend, weil es halt so ein Zwischending ist aus Facebook und TikTok. Was meine ich jetzt damit? Bei TikTok, da sind ja nicht deine Freunde. Also du guckst ja keinen Inhalt von Freunden auf TikTok an, weil die sind in der Regel jetzt keine guten Content-Creator, ja? Das heißt, auf TikTok guckst du halt einfach nur Influencer an. Auf Instagram ist es halt so, dass du halt schon viele Leute auch kennst. Also du, klar, du folgst den Influencern, aber du folgst halt auch deinen Freunden. Du folgst jetzt aber keinen Freunden auf TikTok. Das heißt, wenn du halt irgendwie mitbekommen möchtest, was deine Freunde so machen oder auch neue Bekanntschaften, dann ne, bist du halt mit denen per Instagram connected. Und das Ding ist halt auch, dass du bei Instagram natürlich auch so siehst, was die so machen, ja. Und gerade im Datingmarkt wird ja immer erstmal so ausgecheckt, okay, was kann denn so das Profil? Und dann wird halt so geguckt, okay, wir ne, connecten jetzt über Instagram, da kann man das eigentlich auch miteinander schreiben. Dann guckt man aufs Profil drauf, schaut dann eben, ob das ja aus deiner Sicht so ein Match ist, so vom Lifestyle her. Oder vielleicht auch so von dem, was die Person so macht. Dann folgst du ja auch so deren Stories. Und deshalb glaube ich, dass sozusagen als Art Social Network von Leuten, die du tatsächlich kennst, ja, Instagram, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, so ein Zwischending aus Leute, die ich kenne und Leuten, denen ich folge. Und TikTok ist ja einfach nur Leuten, denen ich folge.
Ja, aber lustig, dass du das sagst. Also ich nutze Instagram, wenn überhaupt, ich gehe da manchmal rein, nutze ich das hauptsächlich, um Influencern zu folgen. Also ich folge gar keinen Freunden auf Instagram, sondern ich schaue da oft nach was zu essen, tatsächlich, ja. Oder ich schaue gerne nach so, ja, motivational Zeug. Also das finde ich ganz angenehm auf Instagram, weil das immer so hübsch aufbereitet ist, es ist so snackable, die Leute geben sich richtig Mühe, um irgendwie so uplifting, ja, motivational Stuff zu transportieren. Jetzt, wo es diese kurzen Videos gibt, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen unterhaltsamer. Von daher, ja, also finde ich, ist Instagram wirklich so ein Wohlfühlding. Aber ich persönlich folge tatsächlich überhaupt keinen Freunden auf Instagram. Ich schreibe auch niemandem auf Instagram, sondern ich benutze es tatsächlich nur, wenn ich mir gerade mal so ein, ja, so eine kleine Auszeit gönnen will oder was Schönes zu essen sehen will. Ja, ein drittes großes Standbein von Meta ist ja WhatsApp, also als Messaging-Plattform. Man kriegt ja Leute kaum von WhatsApp weg, weil da einfach schon alle sind. Wie würdest du diese Plattform einsortieren? Wie wichtig ist die für die Firma?
Also mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie Meta damit Geld verdient, weil die halt immer gesagt haben, hey, wir machen da irgendwelche Modelle draus, dass vielleicht auch Unternehmen dann auf WhatsApp kommen. Ich glaube, das kommt auch so langsam. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn irgendwelche Unternehmen auch ihren WhatsApp-Channel haben, weil ich dann relativ schnell eine Antwort bekomme. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie stark das jetzt schon monetarisiert ist. Könnte man jetzt auch sagen, das ist ein gutes Potenzial für die Zukunft. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass immer mehr Leute sogar auf WhatsApp rüberwandern, die vorher eigentlich iMessage genutzt haben. Also dieses Thema, dass die Leute halt alle auf Apples iMessage sind, das ist, glaube ich, eher in den USA relativ stark vertreten. Und dann halt ja auch nur eine Apple-zu-Apple-User. Aber je mehr die Leute eben auch in so Group-Chats gehen und dann vielleicht auch mit Android-Freunden schreiben, ja, soll es ja auch geben, desto mehr wandern die Leute dann eben auch auf WhatsApp rüber. Das heißt, ich glaube, WhatsApp wird tendenziell sogar noch größer. Also gefühlt ist ja eh jeder schon drauf. Aber die Frage ist ja, wie viele Konversationen landen von iMessage auf WhatsApp zum Beispiel auch. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch Freundesgruppen, von denen ich weiß, jeder von denen hat ein iPhone. Ja, also wir könnten jetzt in iMessage gehen, aber wir gehen eben trotzdem jetzt in WhatsApp, weil es da irgendwie bessere Funktionen gibt oder es halt irgendwie zum Gruppenchat so ein bisschen besser ist. Also ich glaube, WhatsApp, glaube ich, extrem relevantes Asset als Teil von der Kommunikationsinfrastruktur, aber noch kein klares Geschäftsmodell aus meiner Sicht.
So viel also zum Kontext und zu der Historie dieser Firma Meta, ehemals Facebook. Also man sieht hier ja ganz eindeutig, dass sie diese drei großen Produkte haben, die wirklich eine riesige Userbase haben, vollkommen verschieden wahrgenommen und genutzt werden teilweise, auch eine ganz andere Zielgruppe haben. Und jetzt geht Meta ja mit dieser wirklich sehr soliden Basis auch in die Zukunft. Also der erste Vorstoß war ja ins Metaverse mit der Namensänderung. Und natürlich wurde jetzt auch angekündigt, dass AI ein großes Thema sein wird bei Meta. Was ist denn da jetzt geplant?
Also Meta macht es insofern halt genau richtig, als dass sie halt diese Cash-Cows haben, die unglaublich viel Geld abwerfen. Ja? Facebook und Instagram verdienen unfassbar viel Geld. Und da geht es noch gar nicht mal unbedingt um die Diskussion, ob jetzt irgendwie Instagram besser ist als YouTube oder TikTok. Klar, das sind Wettbewerber. Aber die Wettbewerber von Instagram und Facebook sind unter anderem halt auch deutsche Zeitungsverlage oder deutsche Fernsehunternehmen. Es geht ja darum, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, wo schalte ich jetzt meine Werbung? Und ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich schalte halt meine Werbung jetzt halt nicht im TV oder in der Zeitung, sondern halt irgendwie bei Instagram oder halt überhaupt mal online, dann wandert ja schon mal ein Teil davon halt irgendwie rüber. Ja? Instagram muss gar nicht mal viel besser sein als TikTok, um halt trotzdem einen riesen Anteil der Werbeausgaben zu bekommen, zum Beispiel von Restaurants, weil es ja vollkommen klar ist, dass Restaurants jetzt irgendwie eine Präsenz auf Instagram brauchen. Ne? Diese Bereiche verdienen total viel Geld. Dann ist ja immer die Frage, wo kommt jetzt das Wachstum her? Jetzt ist natürlich Meta in der schönen Situation, dass sie sagen, okay, wir haben so viel Geld, dass wir uns allerhand komische Experimente leisten können. Manche davon werden gut gehen, manche nicht. Und die haben ja früher Companies gekauft wie Instagram für 1 Milliarde und WhatsApp für 20 Milliarden. Dann haben sie angefangen mit der ganzen Metaverse-Geschichte, über die Zuckerberg ja kaum noch spricht. Aber da sind die kumulierten Verluste jetzt auch schon, glaube ich, 50 oder 60 Milliarden. Das heißt, Facebook, Meta, hat 60 mal so viel sozusagen jetzt schon ins Metaverse versenkt, wie damals der Akquisitionspreis für Instagram war. Und Instagram ist halt für die Firma gigantisch und Metaverse bringt halt noch überhaupt nichts. Aber da hat einfach Meta so eine gewisse Flexibilität, weil sie einfach so viel Kohle haben und diese ganzen Cash-Cows.
Es hätte ja auch gut gehen können. Also, was ich auch finde, ist, man kann ja auch ruhig mal sagen, man hat ein Experiment gemacht und es ist halt nicht da geendet, wo es enden sollte, hat Apple ja mit dem Auto auch so gemacht. Also die haben ja dann auch irgendwann einfach gesagt, ja, war eine falsche Route, verfolgen wir jetzt nicht weiter. Aber wie sieht es denn jetzt aus mit AI? Nutzt Meta schon irgendwelche ja, künstlichen Intelligenzprogramme oder Tools, um die Kernprodukte zu verbessern?
Also Meta ist wahrscheinlich einer der besten AI-Player überhaupt. Die haben ja auch wahnsinnig viel investiert. Die haben ja weiß nicht, ein paar hunderttausend von diesen NVIDIA-GPUs. Also die sind einer der größten Player in diesem Bereich. Und das Spannende ist aber, dass sie das gar nicht mal primär benutzen, um jetzt Chatbots oder ähnliches zu bauen, sondern erstmal, um ihre bestehenden Produkte zu verbessern. Und bestehende Produkte verbessern bedeutet unter anderem, die Recommendations zu optimieren. Weil wir haben ja vorhin über Facebook gesprochen, ne? Früher auf Facebook, da hattest du halt irgendwie 100 Freunde und von den 100 Freunden haben an dem Tag 50 Leute was gepostet. Dann musst du ja Facebook nur für dich irgendwie sortieren, okay, von diesen 50 Posts, welcher ist jetzt der spannendste? Und dann stellst du irgendwie fest, okay, der Geburtstagspost ist wahrscheinlich spannend und irgendjemand hat ein Kind bekommen, ist irgendwie auch spannend. Also zeigen wir dir jetzt diese drei Posts. Jetzt mit Instagram Reels hast du ja nicht mehr Textposts, sondern Videos. Und du musst jetzt nicht mehr nur die Posts von deinen 50 Freunden analysieren, sondern theoretisch von Hunderten von Millionen von Menschen, weil jedes Content-Piece ja für dich spannend sein könnte. Das heißt, die Anforderungen an diesen Algorithmus, die sind halt um tausendfaches größer. Das heißt, auch mit dieser ganzen alten Hardware, mit der du vielleicht früher den Facebook-Feed super optimieren konntest oder auch den Instagram-Feed, das geht halt mit Videos überhaupt nicht mehr. Deshalb hat halt Meta auch diese massiven Investments in eben Data Center, in GPUs, in Nvidia, um eben einfach diesen Algorithmus zu verbessern. Denn je besser der Algorithmus, desto mehr Videos gucken die Leute, desto mehr Werbung können die auch verkaufen. Gleichzeitig muss der Algorithmus ja eine Vorstellung davon haben, wem zeige ich jetzt welches Video an? Und auch für die Werbekunden, wer soll jetzt eigentlich welchen Werbespot jetzt sehen oder welche Anzeige? Ne? Und wenn das Ganze halt nicht optimiert ist, dann sind die User eben unhappy, weil die halt nur schlechten Content bekommen. Dann sind die Werbekunden super unhappy, weil halt deren Anzeigen nicht an die richtigen Leute gehen. Und wenn du es halt optimierst, dann wird halt aus dieser Cash Cow noch eine viel krassere Cash Cow. Und das heißt, Meta benutzt erstmal KI primär, um seine eigenen Produkte zu verbessern, auch wenn man jetzt vielleicht nach außen hin jetzt nicht überall KI-Avatare oder Chatbots sieht. Gleichzeitig investiert Meta aber auch in eigene generative KI-Applikationen. Also zum Beispiel gibt es jetzt ja auch die Webseite meta.ai. Das heißt, es ist so deren ChatGPT, sage ich jetzt mal. Und das wollen sie in Zukunft ja auch einbinden in WhatsApp, in Instagram und so weiter, sodass man da eben auch mit virtuellen Assistenten chatten kann. Meta macht beides. Sie investieren in ihre bestehenden Apps und bauen eben neue KI-Produkte. Und Zuckerberg hat ja auch auf dem letzten Earnings Call gesagt, da werden wir wahnsinnig viel Geld investieren. Kann auch sein, dass wir erst in ein paar Jahren damit Geld verdienen, aber der ist ja ein relativ geduldiger Mensch, und hat es ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er eben solche Sachen wie Instagram oder WhatsApp auch riesig groß gemacht hat. Von daher ist es ihm bei KI auf jeden Fall auch zuzutrauen.
Da könnte ich mir ein paar spannende Use Cases vorstellen, wenn man da eine, ja, ChatGPT-artige Intelligenz hinter zum Beispiel WhatsApp oder Instagram hat, wo man dann vielleicht mal nachfragen kann, hey, ich habe mich doch mit dem Theo vor 3 Jahren über XYZ unterhalten. Ah, da haben wir irgendwie über irgendein Ferienhaus gesprochen, keine Ahnung über was, ich weiß nicht mehr, was das ist. Und dass man da eine viel, viel intelligentere Suchfunktion über all diese Unterhaltungen, die man mit all diesen Leuten geführt hat, ja, drüber laufen lassen kann und da dann Informationen wieder rausholen oder sich wieder in Erinnerung rufen, mit wem habe ich denn schon über das Thema XY gesprochen? Weil man ja kommuniziert ja einfach wahnsinnig viel über WhatsApp und über Instagram, wie du ja am Anfang der Sendung schon gesagt hast. Da wäre das auf jeden Fall extrem nützlich.
Wenn es auch um Daten geht, also da hat natürlich ja, Zuckerberg, da hat Meta natürlich einiges davon uns. Und eben nicht nur sozusagen unsere Daten von unserem Content-Konsum, wie jetzt zum Beispiel TikTok. Da hat TikTok im Zweifelsfall die besseren Daten, aber eben auch, wer sind eigentlich unsere Freunde? Also TikTok weiß halt ganz genau, was uns halt gefällt, weil wir halt da so viel Content konsumieren. Aber TikTok weiß nicht zwangsläufig, wer unsere Freunde sind und weiß halt auch nicht, welche Gespräche wir mit unseren Freunden führen. Theoretisch hat Meta ja alles drei davon und hätte da natürlich einen Riesenvorteil.
Kommen wir doch mal zum Thema TikTok. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, versucht Meta jetzt auch so einen schlauen Algorithmus für Instagram Reels zum Beispiel zu entwickeln, wie TikTok schon hat, also dass man eine ähnliche User Experience bekommt?
Ich bin der Meinung, dass TikTok ein viel, viel, viel besseres Produkt ist als Instagram Reels. Also viel besser in jeder Beziehung. Also Algorithmus, Usability, Features, vor allem auch für Content Creator, wie du eben auch selber Videos erstellen kannst und so weiter. Und Reels ist aus meiner Sicht, aber ich bin jetzt kein Reels-Experte, Reels ist aus meiner Sicht einfach nur die Zweitverwertungsplattform, wo halt Creator halt ihren TikTok-Clip auch hochladen. Jetzt ist es aber so, dass es halt gar nicht so wenige User gibt, die halt sagen, hey cool, Kurzvideos auf Instagram finde ich das total cool. Ich brauche gar kein TikTok mehr. Und das ist ja immer so diese Strategie von Zuckerberg, dass er sagt, okay, vielleicht gibt es irgendwo anders in irgendeiner anderen App eine 10 von 10 User Experience. Aber wenn wir diese 10 von 10 User Experience als eine 7 von 10 halt bei uns integrieren können, dann wird es halt für viele schon gut genug sein. Die haben dann keinen Bock, sich Snapchat runterzuladen für Snapchat Stories, weil Instagram Stories total fein sind. Die laden sich kein TikTok mehr runter, weil Instagram Reels auch total fein sind. Die sagen sich vielleicht in Zukunft, hey, ich habe keinen Bock, jetzt dieses ChatGPT runterzuladen. Da gibt es auch dieses Meta AI. Das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Und gerade in diesem Massengeschäft von Meta, ne, wie gesagt, über 3 Milliarden User über diese ganzen Apps, da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, halt immer der Beste in irgendwas zu sein. Wichtig ist halt, dass du halt vielen Leuten was anbieten kannst. Genauso wie auch Microsoft ja nicht die beste Note-Taking-App hat oder nicht die beste, was weiß ich was, App, sondern halt in diesem Bundle, in diesem Microsoft Office-Bundle halt einfach jedem so ein ganz okay Produkt anbieten kann. Und ich glaube, eine ähnliche Strategie fährt eben auch Meta.
Ja klar, und am Ende des Tages kommt es ja einfach nur darauf an, wo die Leute einfach sind. Also wenn deine Freunde dann sowieso alle auch auf Instagram sind und du eh gerade da rumhängst, dann schaust du dir vielleicht dann dort auch eher die Reels an, wie nochmal die App zu wechseln. Also ja, langfristig gesehen. Da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, neues Produkt von Meta, nämlich die Meta Glasses. Ich habe ja jetzt eine und habe da mal ein bisschen dran rumgespielt. Und da kann man ja auch Videos aufnehmen, genau mit dieser Beschränkung 15 Sekunden bis 60 Sekunden. Und das ist ja genau diese TikTok-Videolänge oder wahrscheinlich auch Instagram-Reels-Videolänge. Was hältst du denn von diesem Produkt?
Also die Meta Glasses sind ja eine Kooperation zwischen Meta und Ray-Ban. Das heißt, das Design sieht dann schon mal ganz cool aus, wie halt diese typischen Ray-Ban-Brillen, diese Wayfarer zum Beispiel. Und da sind dann eben verschiedene Funktionen eingebaut. Unter anderem eben auch Lautsprecher, das heißt, du kannst Musik hören und eben auch eine kleine Kamera. Das Witzige ist ja, dass es ja Glasses heißt, weil du es halt auf der Nase trägst. Aber wenn du da jetzt keine Sehstärke drin hast, hat es im Prinzip gar keine Funktion. Also im Prinzip kannst du auch sagen, das sind wie AirPods, die halt noch eine Kamera drin haben, ja? Also dass im Prinzip die Brille nur dazu da ist, ja, der Träger der Sensoren und der Träger der Technik, aber es hat jetzt ja nicht die Funktion einer Brille. Könnte jetzt theoretisch auch ein Haarband sein oder sowas, ja?
Ja, oder so ein Stirnband eben, damit man ungefähr dahin filmt, wo man hinschaut.
Genau, könnte jetzt auch eine Mütze sein. Ich glaube, die Dinger verkaufen sich ziemlich gut. Also jetzt nicht mega, so dass es jetzt irgendwie jeder hat. Aber die kosten ja auch nur, glaube ich, $200 oder $300, was billiger ist als zum Beispiel eine Apple Vision Pro. Ganz anderes Produkt, deutlich, aber das kostet halt $4,000. Ich habe ja auch so ein Ding. Ich benutze es jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich. Also ich laufe jetzt nicht irgendwie ständig rum und filme irgendwas in der Stadt. Aber ich glaube, rein vom Ansatz her ist es, glaube ich, richtig, erstmal einen leichten Formfaktor zu haben, ein kleines Gerät, ein günstiges Gerät. Und jetzt kannst du ja auch solche Sachen machen wie mit dem Ding dich unterhalten, also so ChatGPT-mäßig, ja, dass du halt auch mit dem Assistenten sprechen kannst, auch sagen kannst, hey, Meta, was siehst du denn gerade? Und dann bist du halt gerade in der Stadt unterwegs, in Barcelona und siehst halt irgendwie die Kirche und dann kannst du halt dich mit der Meta-AI halt über die Kirche unterhalten, ja. Ich glaube, die ist im neuen Update drin, das heißt ja multimodal. Das heißt, du kannst halt verschiedene Sachen machen, also du kannst dich mit dem Ding halt unterhalten, so ähnlich wie ChatGPT Voice. Ich glaube nicht ganz so gut, aber so in die Richtung. Und dass du dann eben auch mit dem Ding sehen kannst, also dich quasi halt unterhalten kannst über die Inhalte, die die Brille eben sieht. Also das finde ich eben ganz spannend. Und ich glaube, das ist halt so ein Versuchsballon, glaube ich, der für Meta gut läuft, was jetzt noch kein gigantisches Geschäft ist, aber jetzt halt auch nicht solche Rieseninvestments hat, wie jetzt irgendwie Metaverse oder MetaQuest oder auch Apple Vision Pro. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und auf der einen Seite könntest du halt immer sagen, naja, für die großen Unternehmen lohnt es sich halt nicht, solche Mini-Geschäftsmodelle zu machen, weil das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da verdienen die irgendwie in einer Sekunde irgendwie mehr mit Instagram-Ads. Also warum sich überhaupt damit beschäftigen, mit so einem Zeug? Und auf der anderen Seite weißt du ja nie, wo dein nächstes großes Geschäftsmodell vielleicht herkommt. Und wie gesagt, da hast du halt manchmal einfach krasse Flops mit dabei und dann auch wieder Sachen, die dann auch sehr erfolgreich sind. Also ich muss mir nachher auch mal das Update nochmal hochladen für die Meta Glasses und mal ein bisschen mit denen rumspielen.
Das mache ich auf jeden Fall auch. Ja, die Apple Vision Pro, das Stichwort ist ja schon gefallen. Du hast ja eine und du hattest auch die Meta Quest. Wie schätzt du diese zwei Produkte ein? Sind das für dich überhaupt Konkurrenzprodukte, weil die ja auch in einem Atemzug oft genannt werden, ähnlich aussehen, aber deine Einschätzung dazu?
Ich werde demnächst nochmal ein ausführliches 2-Monats-Review machen über die Apple Vision Pro. Aus meiner Sicht sind einfach beides Flops. Ja, also beides sind Flops. Ja, also die haben alle ihre Stärken und Schwächen und da kann man jetzt irgendwie ganz lange drüber reden. Vorteil von Meta Quest, irgendwie günstiger und irgendwie mehr Apps. Apple Vision Pro, bessere Hardware, eindrucksvollere Features und so weiter und so fort. Am Ende, glaube ich, benutzt keiner eins von beiden. Ja, ich glaube, das ist einfach ein Formfaktor, der sich am Markt nicht durchsetzt, wo es überhaupt nicht genug Apps dafür gibt. Von der glaube ich, dass sowohl Apple als auch Meta da einfach unglaublich viel Geld da eben versenkt haben. Genau, Mark Zuckerberg will uns ja jetzt immer so ein bisschen erzählen, dass die Meta Quest nicht nur besser ist im Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch tatsächlich besser, unabhängig jetzt eben vom Preis, weil es einfach mehr Apps gibt und man spannendere Sachen damit machen kann. Ich bin aber auf diese Kategorie, glaube ich, irgendwie ziemlich bearish, weil ich glaube, für beide gibt es halt nicht wirklich gute Use Cases. Ich glaube, das sind irgendwie so nette Nischen, aber ich glaube, für beide nicht so der Schritt nach vorne, den man sich erwartet hat. Man muss vielleicht auch nochmal zu Meta sagen, dieses ganze Rebranding in Meta und das Metaverse und dass dann Meta früher gesagt hat, hey, wir bewegen uns durch digitale Welten und wir verkaufen digitale Güter und NFTs und so weiter, ja. Das ist ja so nicht eingetroffen. Man muss dazu sagen, dass es halt damals halt auch während der Pandemie war. Also damals war das vielleicht noch ein bisschen plausibler, das Szenario, als heute. Also heute treffen wir uns ja zum Glück wieder. Heute gibt es ja zum Glück wieder, ne, dass man halt auf Events geht, ganz normal einkaufen geht und so. Aber es gab halt damals diese Periode zwischen 2020 und 2021, Anfang 2022. Da waren wir halt alle zu Hause und da war es ja schon relativ plausibel, dass halt alles total digital wird. Da haben sich dann auch viele auch geirrt. Amazon hat sich da ja so ein bisschen geirrt, weil die Leute dann doch nicht so viel online eingekauft haben, wie sie es erwartet hatten. Die hatten dann ja erwartet, dass dann alles online geht. Die ganzen Food-Delivery-Dienste, die jetzt auch pleite gehen zum Teil, wie Gorilla, die haben sich da ja auch geirrt. Und Meta hat sich eben auch geirrt. Also ohne die Pandemie hätten sie sich jetzt wahrscheinlich nicht in Meta umbenannt, ja? Also vielleicht hätten sie dann was anderes gemacht. Vielleicht würden die dann trotzdem nicht mehr Facebook heißen. Vielleicht würden sie jetzt irgendwie AI-Company heißen. Aber die hätten sich ganz bestimmt nicht als Metaverse-Company umgebrandet. Und da muss man halt sagen, okay, die Pandemie, die gibt es halt nicht mehr. Die Zeiten haben sich halt geändert. Und dann musst du als Meta aber auch dann so flexibel sein, um zu sagen, okay, gut, dann reden wir in unseren Präsentationen halt nicht mehr über das Metaverse, ganz still und heimlich. Ich würde nicht sagen, beerdigen wir es, sondern wir haben halt neue Prioritäten. Und tatsächlich, selbst wenn Metaverse nach wie vor ein relevantes Thema wäre, dann ist halt AI einfach viel größer. Und so ein Mark Zuckerberg, der hat halt auch nur 24 Stunden am Tag. Und wenn der sich jetzt entscheiden muss, okay, gut, beschäftige ich mich jetzt halt mit KI, um halt meine Instagram Reels besser zu machen, oder baue ich jetzt halt die nächste App für Meta Quest, dann ist halt einfach klar, dass das Thema KI einfach viel, viel größer ist. Und auch irgendwo diese Souveränität auch zu sagen, okay, auch wenn wir da jetzt zig Milliarden versenkt haben, erstens, ich kann es mir leisten und zweitens, stütze mich halt aufs nächste Geschäftsmodell, was vielleicht auch bessere Chancen hat und vielleicht auch dem aktuellen Zeitgeist eher entspricht.
Ja, es spricht ja auch nichts dagegen, so ein Projekt auch einfach mal anzuhalten und sich jetzt auf KI zu konzentrieren, weil ich meine auch irgendwo, ich weiß nicht jetzt, ob es von Zuckerberg kommt, die Aussage gehört habe, dass das Metaverse erst mit dem Aufkommen von AI so richtig abheben wird, weil man da natürlich dann mit künstlicher Intelligenz Hilfe auch ganz andere Apps herstellen kann, viel schneller auch arbeiten kann und sich da dann nochmal was tun wird. Und für den Fall hätte man ja dann einfach auch schon Hardware und Strategien und Use Cases sozusagen gedacht und geplant bei Meta. Was hat denn Zuckerberg in Zukunft vor mit dem Unternehmen Meta?
Also generative KI kann schon dabei helfen, mehr Content zu erstellen fürs Metaverse. Ob dann die Leute eine Brille tragen wollen, ja, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. Also ich glaube, ja, mehr Content kann dabei helfen, aber ich glaube, der Formfaktor ist, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig. Ich denke, dass Zuckerberg einfach ganz stark setzen wird auf Meta-AI. Also ich glaube, der wird halt auch versuchen, die beste Chatbot-Experience zu bauen. Da entwickelt er ja auch schon eben diese ganzen Open-Source-Modelle, wie eben zum Beispiel Llama 3, was, glaube ich, sehr gut ankommt. Das gehört vielleicht auch zu seinem Imagewandel dazu. Die Leute haben wieder Bock, für Meta zu arbeiten. Also noch vor ein paar Jahren hätten die besten Leute vielleicht gar nicht mal bei Meta gearbeitet, weil sie gesagt hätten, das ist diese komische Company, die halt Facebook macht, die ist ja irgendwie so uncool. Und jeder fragt mich dann, Mensch, warum arbeitest du bei einer Company, die halt für dieses ganze Thema Radikalisierung und Politik und Streit und so weiter verantwortlich ist? Und jetzt ist es halt so, dass halt Meta jetzt wieder so ein ganz cooles Image hat. Die haben halt auch diese ganzen GPUs. Das heißt, die kaufen alles von Nvidia, was irgendwie da ist. Das heißt, ein guter KI-Forscher, der weiß eben auch, bei Meta habe ich das Geld, die Ressourcen und auch die Hardware, um da eben wirklich coole Sachen zu machen. Ich habe da potenziell 3 Milliarden User, die vielleicht mal mit meinen KI-Produkten dann mal interagieren werden. Dadurch ziehen sie eben auch ganz gute Talente an. Also es ist halt definitiv wieder viel attraktiver geworden, auch für Meta zu arbeiten. Und du hast ja vorhin schon den Zuckerberg erwähnt, ne, mit seinem Image, dass er halt früher so dieser etwas komische Nerd war und man dann gesagt hat, haha, ich sehe gar nicht den Unterschied zwischen dem Metaverse-Zuckerberg und dem echten Zuckerberg, weil die halt beide so ein bisschen roboterhaft sind. Der hat ja irgendwann angefangen, so Martial Arts zu machen, also wirklich so Kampfsport, auch mit so MMA-Fightern, um sich halt von denen trainieren zu lassen. Dann zieht er sich jetzt auch jetzt immer so ein bisschen lockerer auch irgendwie ein bisschen an so von den Klamotten und kommt insgesamt auch als so ein coolerer Typ rüber. Da, wo man halt früher auch immer gesagt hat, ja, das ist ja total cringe, was der macht, denkt man jetzt halt eher, ja, ist ein cooler Typ. Und da kommen wir vielleicht auch wieder auf den Anfang zurück, ja. Irgendwie beobachten wir ja in Echtzeit halt die Entwicklung von so einem Studenten, der jetzt halt immer noch, glaube ich, nur 39 Jahre alt ist, ja. Der ist ja noch keine 40 Jahre alt. Der hat halt 50 oder 100 Milliarden oder sowas, ja. Und dann macht er halt so Sachen. Also fürs Geld muss er es natürlich nicht mehr machen. Und er macht halt einfach so Sachen. Manche funktionieren halt und manche funktionieren halt eben nicht, ja. Ich meine, bei so einem Elon Musk, ja, da denkst du ja schon, dass der Typ so ein bisschen schräg ist irgendwie, ja. Also vielleicht auch so, ne, von der Mental Health her vielleicht nicht so hundertprozentig beieinander. Und dass der vielleicht auch so ein bisschen ideologisch ist. Und bei so einem Elon Musk denkst du vielleicht, will der uns vielleicht in eine bestimmte Richtung irgendwie lenken oder sowas. Ja, und auch wenn du ihn gut findest, ja, dann denkst du vielleicht, ja, es ist vielleicht so ein bisschen messianisch irgendwie, ja, dass er entweder die Welt retten möchte, indem er uns irgendwie zum Mars bringt oder irgendwie den Klimawandel stoppt mit Elektroautos und so weiter, was ja natürlich super gute Dinge sind, ja. Aber dann ist er wieder ein bisschen komisch, was jetzt irgendwie Politik angeht und Twitter und so. Und beim Zuckerberg habe ich einfach einen Eindruck, das ist einfach so ein Typ, der führt halt eines der größten Unternehmen der Welt. Der Typ ist halt noch
Immer
keine
noch
40 Jahre
selbst.
alt.
Ja, das
Ja,
muss
ist
man ja
halt
auch
der
dazu
CEO.
sagen.
Genau, also alle anderen, die sind ja entweder abgetreten oder sind nicht mehr da, wie so ein Steve Jobs oder Jeff Bezos oder sowas oder Bill Gates. Und der ist halt der Gründer von dieser Company. Die Company ist halt 1500 Milliarden Dollar wert. Der Typ hat halt 100 Milliarden Dollar. Der kann halt machen, was er will. Ich glaube, jetzt versucht er halt einfach coole Sachen zu machen, die ihm halt irgendwie Spaß machen. Also von daher finde ich ihn ja auch ganz cool Typ. Ich muss ja auch sagen, ich habe den ja auch kritisch gesehen in der Vergangenheit. Gerade wegen diesen ganzen Radikalisierungssachen. Ich glaube nach wie vor, dass jetzt irgendwie Facebook, Instagram und auch WhatsApp schon noch problematische Aspekte haben. Also den 100% Turnaround gab es jetzt eben auch nicht. Aber ich glaube einfach, dass sich das Sentiment halt insgesamt zum Positiven gewendet hat. Und einiges davon ist vielleicht einfach nur gute PR, dass jetzt die PR vielleicht dafür sorgt, dass dann nicht mehr die schrecklichsten Bilder von ihm auftauchen. Und die PR sagt, hey, zeig dich doch mal ein bisschen als cooler Typ. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Und die halt eben auch gelernt haben, was wir vorhin gesagt haben, mit der Politik und so weiter. Und ich glaube, es ist ja das Wichtigste, dass wenn du so eine Journey machst, wie Mark Zuckerberg, und halt mit 18 Jahren anfängst, da kann ja keiner von dir erwarten, dass du halt die ganze Zeit nur coole Entscheidungen triffst, ja. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, der ist jetzt irgendwie von 18 bis 60, wird er als Unternehmer unterwegs sein. Also jetzt nochmal 20 Jahre. Da wird er halt 40 Jahre lang Sachen gebaut haben. Und jetzt hat er ja schon Facebook und Instagram und WhatsApp und jetzt Meta AI. Und dann wird es halt irgendwann eine riesen Biografie haben. Und dann steht da vielleicht drin, ja, Metaverse in 2020, das war irgendwie nicht so cool. Aber der hat halt irgendwie noch 100 andere Sachen gemacht und hat halt mehrere 100 Milliarden Dollar. Und seine Company ist irgendwie dann irgendwann 5 Billionen wert oder sowas, ja. Also, ich glaube, es gehört einfach dazu und deshalb, glaube ich, auch spannend für uns zu verfolgen, wie sich das alles entwickelt. Da werden in Zukunft auch wieder Flops mit dabei sein, der wird vielleicht in Zukunft auch wieder negativer gesehen werden, wenn vielleicht irgendwelche Sachen nicht gut laufen, aber im Augenblick auf jeden Fall im Aufwind. Aktie funktioniert super, Aktionäre sind happy und er wird positiv gesehen. Also, ich glaube, Stand heute, Frühjahr 2024, sind sowohl Meta als auch Mark Zuckerberg auf einem ziemlich guten Track. So, das war unser Deep Dive in Sachen Meta. Wir haben ganz weit zurückgeblickt auf die Entstehungsgeschichte. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem, diesen Film The Social Network immer mal wieder anzuschauen. Vor allem auch der Soundtrack ist genial, also sehr, sehr gut als Hintergrundmusik, wenn man konzentriert arbeiten möchte. Und wir haben über die verschiedenen Apps gesprochen, die Konkurrenz zu TikTok. Wenn TikTok vielleicht wirklich in Zukunft verboten wird in den USA, wäre natürlich Meta auch einer der ganz großen Nutznießer. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch Meta auf das Thema KI rechtzeitig aufgesprungen ist. Die sind ja auch einer der besten Kunden auch von Jensen Huang und von Nvidia. Die zeigen sich auch gerne gemeinsam in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und auch wenn wir Meta in der Vergangenheit nicht so im Detail gecovert haben, haben wir ja immer beim Aktienupdate ja drüber gesprochen. Und an der Stelle, glaube ich, ist unser Deep Dive auch nochmal ein ganz guter, ja, Orientierungspunkt, dass man vielleicht auch in Zukunft, wenn wir über die Super 6 sprechen und über Meta, die ganze Entwicklung nochmal ein bisschen besser einordnen kann.
Ich werde mir auf jeden Fall den Film nochmal anschauen und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao.